Es gibt natürlich einige Texte, die man auch in so einer Situation predigen könnte oder Bibelstunden machen könnte. Wir sind jetzt im Petrusbrief und gerade dieser Abschnitt, denke ich, passt auch gut in diese Zeit hinein. Und wir können uns gut damit beschäftigen und somit auch etwas über die Prinzipien lernen, die auch jetzt in solchen Zeiten und solchen Umständen wir auch anwenden. Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas vorgreifen, warum ich meine, dass auch dieser Text gut dazu passt. Solche Situationen und das, was gerade auf der ganzen Welt passiert und auch die Regierungen in ihrem Handeln und auch in der Art und Weise, wie sie handeln, ist zum Schutz der Bevölkerung, zum Schutz der Menschen und wird aber von manchen eben das nicht als so empfunden, sondern im Gegenteil als Glaubensverbot, Beschränkung der persönlichen Freiheit und all diese Dinge. Und manche neigen dazu, auch gerne dagegen zu rebellieren und meinen, wenn ein Ausgangsverbot wäre, man würde trotzdem rumlaufen, auch wenn man eingefangen werden müsste. Ich denke, dass auch dieser Abschnitt uns da gut hineinnimmt, was es bedeutet, ein Zeugnis in dieser Welt zu sein und auch der Obrigkeit untertan zu sein. Und selbst sogar dann, wenn man meint, es ist nicht richtig. Und dieser Abschnitt nimmt uns da auch da wirklich in diese ganze Thematik nochmal gut hinein. Und ich habe euch letztes Mal vier Punkte gezeigt, anhand denen wir diesen Abschnitt behandeln. Und ich möchte ganz kurz sie wiederholen und dann eben wieder einsteigen und diese Verse dann behandeln. Ich muss ehrlich kurz sagen, ich weiß gar nicht, gucke ich euch oder soll ich dahin gucken? Ich hoffe, ihr seid dann mit mir heute barmherzig, wenn es heute ein bisschen konfuser ist als sonst und meine Blicke. Ich gewöhne mich gleich. Wenn ich im Text bin, dann bin ich dann gleich wieder drin. Also vier Punkte, unter denen man diese Verse studieren kann oder worauf ich gerne den Fokus legen möchte. Der erste Punkt war nochmal Leiden erwarten. Das ist ein Grundsatzprinzip, Leiden erwarten. Der zweite ist sich über Leiden freuen, was weit schwieriger ist. Da braucht man eine klare Ausrichtung. Darum muss man auch Leiden verstehen. Das ist der dritte Punkt, damit man von Leiden nicht überrascht ist und auch sich über Leiden richtig freuen kann, muss man Leiden verstehen. Und dann letztendlich führt das dahin, dass wir auch in Leiden Gott vertrauen. Und diese vier Punkte oder anhand von diesen vier Punkten möchte ich eben diesen Text mit euch durcharbeiten. Wir sind letztes Mal gestartet, haben Vers 12 uns angeschaut. Petrus schreibt, Geliebte, und die erste Perspektive in all dieser Thematik ist, auch das Leiden und die Situation als Geliebte zu empfinden und auch als Geliebte zu verstehen, als Geliebte anzunehmen, es ist Gottes liebendes Handeln an uns. Warum? Das gucken wir uns gleich an. Das hat was mit dem Feuer, das hat was mit der Erprobung zu tun und eben mit dem Ziel von dem allem. Aber grundsätzlich ist im Leiden nicht vergessen, dass wir von Gott geliebt sind und wenn er Leiden zulässt, ist es nicht das, was er uns aufgibt. Oder dass wir eben nicht von Gott geliebt sind und verworfen sind, sondern gerade das ist seine Liebe an uns, weil Leiden mit uns das machen soll, was Gott plant, nämlich zu seiner Verherrlichung. Also als erstes dieses Geliebte und dann lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, das unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Also der erste Punkt, Vers 12, von Leiden erwarten. Nicht überrascht sein, wenn Leiden kommen. Wenn solche Situationen kommen, in denen der Glaube erprobt wird, in denen der Glaube geprüft wird, dann nicht überrascht sein, dass es einem passiert, sondern im Gegenteil, es ist etwas Grundsätzliches. Jesus hat seine Jünger darauf ausgerichtet, hat immer wieder die Apostel vorbereitet, die wiederum die Gemeinde in der gleichen Weise gelehrt haben und ausgerichtet haben. Die Gemeinde Jesu muss begreifen, dass sie das Ziel ohne Leiden nicht erreichen wird. Oder andersrum, Leiden und Verfolgung und Prüfungen ist ein Mittel, wie Jesus Christus seine Gemeinde heiligt und reinigt. Einfach nur eine Stelle und zwar, ich glaube, das ist 2. Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus 2. Auch die Stelle haben wir schon mal gelesen. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Nein, das ist es nicht. 3, Oder jetzt bin ich da. Ich find's gleich. Das ist das Problem meiner neuen Bibel. Zweite. Ja, 2. Timotheus 3. Nicht 2, sondern 3. 2. Timotheus 3. Paulus schreibt, alle, aber auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen, Betrüger, aber werden zu schlimmeren fortschreiten. Also alle, aber auch die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden verfolgt werden. Das heißt, jeder, der den Glauben ernsthaft in der Gottesfurcht ausübt und im Willen Gottes lebt, wird Konsequenzen. Also es bringt Leiden mit sich. Paulus lehrte das, Jesus Christus lehrte das, hat seine Jünger, wie gesagt, immer wieder darauf ausgerichtet und sie darauf vorbereitet. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Worauf ich jetzt zurückkommen möchte, ist Folgendes. Er sagt, lasst es euch nicht befremden, also seid nicht überrascht, sondern sagt, was eigentlich Leiden ist und was Verfolgung in dem Fall ist, wie man es annehmen soll. Er sagt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. So, die Situation ist eine Prüfsituation und er spricht von Feuer und das Bild des Feuers ist immer ein Bild der Läuterung. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben, ab diesem Moment gehe ich jetzt mit euch weiter. Also das Feuer ist ein Bild in der Bibel als Läuterung, als Prüfprozess, als Läuterprozess, damit das Echte offenbar wird. Durchs Feuer entsteht nicht das Echte, sondern durchs Feuer wird das Echte geläutert und reingemacht. Das ist ein Prozess, den Jesus oder den die Bibel immer wieder verwendet, um aufzuzeigen, wie Gott sein Volk letztendlich heiligt und reinigt. Und dafür ist das Bild des Feuers. Ein gutes Beispiel finden wir in Psalm 66. So, da ihr alle zu Hause sitzt und die Bibel habt und an den Tischen, ich hoffe, dass das Blättern heute euch ein bisschen leichter fällt. Von daher, wir werden einige Bibelstellen heute aufschlagen. Psalm 66 möchte ich euch da kurz ein bisschen hineinnehmen in diesen Psalm. Psalm 66. Es ist genau Vers 10, aber bevor wir Vers 10 lesen, möchte ich euch ein bisschen in diesen Psalm ein bisschen hineinnehmen. Ich lese ab Vers 1. Oder beziehungsweise ich lese ab Vers 1. Dem Chorleiter ein Lied, ein Psalm. Jauchzt Gott alle Welt. Also hier geht es wiederum, das Ganze soll zum Preis seiner Herrlichkeit, Gott soll verherrlicht werden. Und wir in diesem Zusammenhang von unserem Abschnitt, habe ich euch ja schon daran erinnert, auch da, Gott, wir verherrlichen Gott nicht nur durch Dienen, sondern auch im Leiden selbst. Und auch hier in diesem Psalm geht es darum, dass Gott verherrlicht werden soll, die ganze Welt soll Gott jauchzen, Gott verherrlichen. Vers 2, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke, wegen der Größe deiner Macht werden deine Feinde Ergebung heucheln. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen, sie wird deinen Namen besingen. Kommt und seht die Großtaten Gottes, furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Er wandelt das Meer in trockenes Land und durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut. Durch seine Macht herrscht er auf ewig, seine Augen beobachten die Nationen, dass die Widerspenstigen sich nicht erheben. Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes, der unsere Seele zum Leben bringt und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wanken. Bevor ich Vers 10 und den eigentlichen Vers euch vorlese, hier geht es darum, Gott soll verherrlicht werden, Gott soll angebetet werden, die ganze Erde. Und der Blickwinkel wird darauf geworfen, auf seine Allmacht, das alles, was er tut, auch gegenüber den Nationen. Und dass auch ihr Heucheln sieht und dass er auch furchtbar ist und dass er Gericht übt. Das alles soll Gott verherrlicht werden. Und die Perspektive für die Nationen, das alles, das ist nicht zum Verherrlichen. Aber jetzt Vers 10. Schaut mal, was der Psalmist da schreibt. Denn du hast uns geprüft, Gott, du hast uns geläutet, wie man Silber läutert. Also das, was Gott an die Nationen tut, dieser ganze Prozess, diese Leute, Gerichtshandeln und all das, das empfinden die Nationen als etwas furchtbar, etwas, ein Wirken Gottes für diejenigen, die Gott kennen, diejenigen, die Gott verstehen und sein Wesen kennen, für die verstehen das, was das Ganze ist. Und die sagen, denn du hast uns geprüft, Gott, du hast uns geläutet, wie man Silber läutert. So, das Gerichtshandeln Gottes an der Welt ist zugleich ein Läuterungsprozess für die Gemeinde, für die Gläubigen. Und das Bild wird hier gebraucht, das Läutern, wie man Silber läutert. Und das ist das Bild des Ofens, des Feuers. Silber wird geläutert, Schlacke wird abgetan, sodass das rein ist. Und das ist das Bild, das hier uns die Bibel zeichnet. Das Feuer wird mit Läuterung verwendet, das Feuer wird mit Reinigung verwendet, ein Läuterungsprozess, das Material und vor allem Edelmetall läutert. Dieses Bild verwendet Jesus dann in der Offenbarung. Wenn ihr damit mir jetzt in die Offenbarung geht, Offenbarung Kapitel 1, ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch in diesen Tagen sehr aktuell wird für manche, großes Interesse wecken wird und man offen dafür wird, was darin steht. Auch da ganz kurz wieder hineinnehmen. Jesus weiß um die Situation der Gemeinde, er kennt den Zustand der Gemeinde und er zeigt sich der Gemeinde, was er für sie tut oder wer er für sie ist und was er für sie tut. Letztendlich bringt er eben seine Gemeinde ans Ziel. Die Gemeinde ist in dieser Welt, die ist noch in dieser Welt, bis dann er sie holt bzw. sie verherrlicht, sich sehr darstellt. Und in Kapitel 1 ab Vers 9 bekommt Johannes eine Vision, dass Jesus in der Mitte der Gemeinde ist, in der Mitte der sieben goldenen Leuchter. Und das ist schon interessant, dass die Gemeinde als goldene Leuchter dargestellt werden, als Leuchter, als etwas, als Licht und Zeugnis für diese Welt, von der Beschaffenheit, als Gold, kostbar und rein. Und wenn man aber die sieben Gemeinden, die als sieben goldenen Leuchter uns dargestellt werden, wenn man die Sendschreiben liest, dann sieht man vieles von diesem Gold nicht oder andersrum, man sieht vieles, anderes als Gold, man sieht nichts von dieser Heiligkeit, man sieht nicht viel von diesem Zeugnis. Weil aber die Gemeinde das von ihrem Wesen ist, sie ist rein, die ist heilig, sie ist kostbar, aber von ihrem Tun und von ihrem Verhalten noch nicht, sagt Jesus und stellt sich Jesus in der Gemeinde vor und sagt, was er tun wird, dass die Gemeinde letztendlich das auch sein wird. Und unter anderem stellt er sich so vor, ich lese ab Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, das sind die sieben Gemeinden. Und inmitten der Leuchter gleich einen Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichen Gewand, das heißt Jesus als Hohepriester, und an der Brust umgürtet mit goldenem Gürtel, das ist immer noch das gleiche Bild. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wir verstehen das, wie Schnee, um seine Weisheit geht es hier. Und seine Augen, seine Feuerflamme, genau, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz. Auf diese zwei Aspekte. Seine Augen, die werden wiederum mit Feuer beschrieben und seine Füße als glühten sie im Ofen wie Erz. Das sind beide Bilder beschreiben Folgendes. Jesus als der Allwissende, die Augen Jesus, das sind die sieben Geister Gottes, das sind die sieben Augen, die er hat, die in der Offenbarung 5 beschrieben werden. Das heißt, weil er den Zustand der Gemeinde sieht und sieht, dass sie von ihrem Verhalten und von ihrem Sein nicht ihrem Stand, ihrer Berufung entspricht, weil sie eben nicht, obwohl sie Gold ist, viel Schlacke an sich hat, viel Unreines an sich hat. Jesus sagt, ich sehe das und ich werde es läutern. Ich sehe das und ich werde es prüfen und ich sehe das und ich werde all diese Dinge von euch wegschaffen. Und das wird vertieft mit diesem Bild, mit den Füßen, als glühten sie im Ofen. Das heißt, Füße stehen für Rechenschaft, für Herrschaft, für Regierung. Und hier wird uns ein Bild gezeigt, dass Jesus für die Allmacht, für die Herrschaft in der Gemeinde steht. Er bringt seine Gemeinde unter seine Herrschaft. Und beides wird gezeigt in dem Bild des Feuerofens und in dem Bild der Augen, die mit Feuer sind. Danke, Victor, wenn du die Tür zumachst, dann bin ich weniger irritiert. Wunderbar. Also, das ist das Bild, das wir auch ebenfalls in der Offenbarung haben. Das heißt, die Gemeinde muss geläutet werden, die Gemeinde muss geprüft werden, die Gemeinde muss gereinigt werden. Und nachdem Jesus in den Sendschreiben den Zustand der Gemeinde eben aufgezeigt hat, wie der Zustand der Gemeinde ist, beginnt er, ein Siegel nach dem anderen zu brechen, und es geschehen ein Ereignis nach dem anderen in der Welt, das die Welt erschreckt, das in Welt in Plagen gerät, Tod, Katastrophen, Plagen, Hungersnöte, Erdbeben, all diese Dinge geschehen, Verfolgung und bis zu dem Märtyrertod, haben wir das in der Offenbarung Kapitel 6. Und all das ist etwas, was Jesus tut, um für die Welt sind das Posaunen, für die Welt sind das Warnungen, bevor dann die Zornesschale ausgegossen wird. Für die Gemeinde sind das Siegelgerichte, für die Gemeinde sind diese Ereignisse, die Katastrophen, die Plagen, die Seuchen, die Epidemien, für die Gemeinde ist es Läuterung, für die Gemeinde ist es Prüfung, für die Gemeinde ist es etwas, was die Schlacke abfallen lässt und das Wahre nach außen kehren lässt. Diese Tage finde ich, dass eine gute Gelegenheit ist, das zu sehen, oder ich erlebe das. Solche Extremsituationen, die ja in unserem Alltag jetzt sich befinden, und man muss reagieren, man muss Entscheidungen treffen, man ist permanent da, wo Entscheidungen getroffen werden, und es ist interessant zu beobachten, wie Menschen reagieren, wie die auf diese Situation reagieren, und da kommt das Herz nach außen, da fällt schnell die Schlacke ab. Und dann zeigt sich, aus was für Material man beschaffen ist. Es ist nicht so, dass Leiden uns echt machen, sondern Leiden offenbaren, ob man echt ist. Leiden offenbaren, ob man bereit ist, für Jesus Christus und seines Namens willen zu leiden und ihm zu folgen und ihm zu vertrauen. Leiden offenbaren, ob man Gott vertraut in allem oder nicht, oder ob man Panikeinkäufe und denkt, okay, jetzt muss man sein Leben selbst in die Hand nehmen und was auch immer. Ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, und das ist das, was die Schrift uns ein Zeugnis gibt, sowohl jetzt wie Psalm 66, Vers 10 oder hier Offenbarung, Jesus bringt die Gemeinde in solchen Situationen und auch immer wieder, und in diesen Situationen offenbart sich das Wesen, offenbart sich die Bewährten, offenbart sich das wahre Herz, das gläubige Herz, das glaubende Herz, das vertrauende Herz. Prinzipiell ist so, dass Leid eine Bewährung hervorbringt. Wenn es keine schwierige Situation ist, wie gesagt, das sage ich zwar immer wieder, aber ich will es trotzdem wiederholen, da kann man viel behaupten, da kann man viel reden und sagen, ja, ich glaube, ich vertraue. Dann, wenn es darauf ankommt und wenn es existenziell wird und sogar wenn es darum geht, um Leben und Tod, da zeigt sich, ob man seine Seele den treuen Schöpfer anbefehlt und ihm vertraut und ruhig bleibt und sagt, wenn Jesus ist der Herr und das, was er will, das geschieht. Er ist der Schöpfer über diese ganze Welt. Er wird es machen. Und in der Art und Weise, ob man dann in diese ganze Panik mit hinein sich steigert und das auch sogar fördert, wie es manche auch tun, oder ob man das sagt, lasst uns das aus der Hand des Herrn nehmen und eben zur Ruhe kommen. Und das offenbart, was für einen Glauben wir letztendlich haben. Paulus hat im 1. Korinther 11 das angesprochen. Er sagt, ich weiß, dass in dem Fall waren es Spaltungen und Parteiungen. Er sagt, ich weiß, dass Spaltungen und Parteiungen unter euch sind. Und dann sagt er, und ich weiß, es ist notwendig. Nicht, dass er das gut findet, aber es ist notwendig. Und dann sagt er, warum? Weil es die Bewährten offenbar macht. Das heißt, schwierige Situationen offenbaren unsere Herzenshaltung. Und Paulus weiß, das lässt Jesus zu, damit es das hervorbringt, was hervorbringen soll, die Bewährung unseres Glaubens. Und ich bin mir sicher, auch das, und das ist eine sehr laute Posaune, weil diese Posaune erschallt nicht nur in einem Kriegsgebiet oder in einem Teil der Erde. Es ist nicht nur, dass man hört von einer Hungersnot in Afrika oder von einem Krieg in Syrien, dass alles so weit weg ist. Es erschallt eine Posaune, die erschüttert die ganze Welt auf einmal. Und es gibt nur ein paar wenige, die momentan wegen einer Fernsehsendung irgendwo eingesperrt waren, die das nicht von nichts mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen haben. Da gibt doch so eine, ich glaube, das heißt Big Brother. Und sie haben ja keine Ahnung gehabt, bis vor kurzem, was in der ganzen Welt passiert, weil die wurden ja auch von der Welt abgeschottet. Aber eigentlich weiß es die ganze Welt und hört die ganze Welt, das, was hier passiert. Jesus hier ist hier wirklich am Wirken. Und ich denke, das ist ein Feuer der Erprobung. Ich möchte euch einen weiteren Text euch kurz zeigen, der in diesem Zusammenhang wichtig ist. Und zwar, oder zwei, Maleachi. Gehen wir in den Propheten Maleachi, Kapitel 3. Maleachi, Kapitel 3. Also wir sind am Ende des Alten Testaments in unserer Bibel. Und Kapitel 3, der Prophet hat nicht viele Kapitel, dieses Buch, ich lese ab Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor euch herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass die Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Hier ist die Rede nicht von dem zweiten Kommen Jesu, hier ist die Rede vom ersten Kommen Jesu, von dem Tag des Herrn, wenn er kommen wird, um die Welt zu richten, aber in seinem Sohn. Es ist die Rede von, ich sende einen Boten auf meinem Weg her, ist die Rede von Johannes, dem Täufer, und der Vorbereiter ist für den Engel des Bundes, und das ist unser Herr Jesus Christus, wie er kommen wird. Aber das, was er bringen wird und was er machen wird und was der Prophet verheißt, wenn er kommen wird, er wird läutern. Und das, was passieren wird, wird etwas hervorbringen. Es wird überführen, es wird läutern und es wird eine falsche Religion aufdecken. Wir sind jetzt seit längerem Zeit im Markus-Evangelium und ein Kapitel nach dem anderen macht deutlich, was für eine Religion es war, ein Glaube war, der letztendlich nicht echt war. Und durch das Kommen Jesu und das, was es verursachte, fiel so viel an Schlacke ab, an Religiosität und letztendlich, was kein Glaube war und offenbarte ihre wahren Herzen und offenbarte ihre wahren Motive, voller Neid und Habgier und Hass und Mord, all diese Dinge. So, das ist die Verheißung Maleachis. Er kommt und es wird alles offengelegt. Die wahren Gläubigen werden sichtbar. Und das Ziel, und das finde ich herrlich, er wird ein Priestertum reinigen, das wirklich Gott in einer Weise verherrlicht, wie Gott es gefällt, nämlich in der Gerechtigkeit. Ich lese nochmal Vers 3. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Das ist das gleiche Bild, das Bild des Feuers. Es ist notwendig, er wird kommen und Jesus wird etwas tun. Der Engel des Bundes wird etwas tun. Und zwar was? Er wird reinigen, wie man Gold und Silber reinigt. Und dann heißt es so, dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Das heißt, dass sie in der den Anbetung Gottes in einer würdigen, in einer echten, in einer reinen Art und Weise darbringen. Und das ist etwas, was der Herr tut. Und das begann er, als er das erste Mal in diese Welt als Mensch kam. Beim ersten Kommen, an dem Tag des Herrn, dem Gericht über diese Welt, begann dieser Läuterungsprozess. Mit dem Wirken Jesu begann dieser Läuterungsprozess und er wird läuft weiter, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt, wird er das tun. Er wird sich sein Volk heiligen, er wird sein Volk reinigen und die Schlacke ablegen und es wird offenbar werden, was wirklich im Herzen ist. Ich bin davon überzeugt, er kommt bald. Ich sage es nochmal, ich weiß nicht wann, aber hoffentlich bald. Er kommt bald. Damit er kommt und damit er sich ein Volk des Heiligtums und Eigentums reinigt, wird das Feuer heiß. Der Feuerofen wird heiß gemacht, damit es. Und solche Tage und solche Zeiten, das ist so, die ganze Welt merkt es. Da passiert etwas. Es passiert etwas. Gott prüft uns und da möchte ich an dieser Stelle einfach auch nur mal ermutigen, weise und gläubig in dieser Situation zu sein und dieser Welt Rechenschaft zu geben von dem Glauben, der in uns ist. Das ist von da sprach Petrus und sagt, wenn wir in solchen Situationen sind und die Leute sagen, und warum habt ihr keine Angst? Warum verfallt ihr nicht in Panik? Warum schließt ihr euch nicht ein und macht Panikkäufe? Warum macht ihr das alles? Und wir sagen, ich habe einen lebendigen Herrn. Ich habe mit einer Schwester, vor ein, zwei Tagen habe ich ganz kurz mit ihr geredet und habe auch dann hab gesagt, sie ist doch so, dass der Herr dieser Welt etwas gerade sagt. Und zwar nur so viel, dass er sie rausnimmt und ihnen eine Atempause gibt. Dass er eine Ruhe gibt, ein Schabbat gibt. Und dann guckt sie mich und sagt, ach, so kann man es auch sehen. Für sie war dieser Blickwinkel, dass diese Ruhe auch mal anzunehmen. Die ganze Welt ist ein riesen Kernkraftwerk. Und dass die selbst von der Beschaffenheit, vom Klima und all das, es kommt ja nicht ungefähr. Die läuft an ihren Grenzen. Und dass der Herr dann geschwind runterfährt, das vermag er, ich preise ihn darüber, ich staune darüber, dass er es vermag, es runterzufahren, dass selbst die es nicht wollen, es müssen. Aus mehreren Gründen. Wenn man sagen würde, diese Welt braucht einen Sabbat, man plündert sie aus. Wie oft, das war doch einer der Gründe, warum Gott sein Volk aus Israel, aus dem verheißenen Land wieder rausgetrieben hat, oder? Hat er nicht gesagt, ihr beachtet nicht die Sabbate, ihr beachtet nicht, dass die Erde nach dem 7. Jahr mal einen Schabbat braucht. Und ich werde für euch sorgen. Nein, ihr müsst anhäufen, mehr und mehr und mehr. Und sagt, die Erde braucht Ruhe. Darum hat er sie alle ausgetrieben und die Erde mal und dieses Land mal ruhig sein lassen. Anzunehmen, dass der Herr auch da eingreift und sagt, komm zur Ruhe. Jeder weiß es, aber niemand kann es. Warum? Existenzen hängen daran, Finanzen, Wirtschaft, all das. Niemand ist in der Lage und hätte sich getraut, das so zu tun. Keine Politik, keine Wirtschaft. Die wären nicht mächtig genug, so runterzufahren. Oder? Absolut unmöglich. Was macht der Herr? Er ist so souverän, er ist der Schöpfer. Und ich sehe das, dass er, die Welt ist gezwungen. Die ist gezwungen, ob sie will oder nicht. Wie viel Schaden sie auch finanziell da leidet, sie ist gezwungen. Von daher, wir können darin ruhig sein. Es ist unser Herr, er macht das. Wir können Zeugnis von ihm geben. Für uns aber, für uns in der Situation, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ist die Frage, verherrlichen wir Gott darin, in der Art und Weise, was wir glauben, wie wir uns verhalten, verherrlichen wir ihn, geben wir Zeugnis oder im Gegenteil? Also, hier ist die Rede von Feuer, vom Feuer der Verfolgung, beziehungsweise Petrus sagt, was euch zur Prüfung geschieht. Es ist eine Prüfung und es ist ein Läuterungsprozess. Mir ist es wichtig, dass wir etwas begreifen und etwas lernen, dass Gerichtshandeln Gottes für die Welt Warnungen sind, für die Gemeinde Läuterung ist. Es ist ein gleiches Ereignis. Für die einen ist es eine Warnung, umzudenken, Buße zu tun. Für die anderen ist es die Bewährung und die Prüfung und die Läuterung des Glaubens. Eine Stelle in diesem Zusammenhang möchte ich euch, um dieses Prinzip aufzuzeigen, 1. Korinther nochmal lesen, 1. Korinther 11. Und dann verlassen wir auch schon Vers 12 und gehen wir einen Schritt weiter. 1. Korinther 11. Ein bekannter Vers oder ein bekannter Abschnitt. Ich habe gerade eben aus ihm schon zitiert, vielleicht nutze ich die Gelegenheit und lese euch das vor, das mit der Bewährung des Glaubens, Kapitel 11, Abvers 19. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, sagt Paulus, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Die ganze Situation und der ganze Kontext ist, die Gemeinde beurteilt das Abendmahl falsch, die geht mit dem Leib Christi falsch um, sorgt nicht füreinander, feiert zwar das Abendmahl, aber lebt im Gegensatz zu dem, was sie bezeugen. Ist ein Widerspruch. Und Paulus korrigiert die Haltung der Gemeinde durch das Abendmahl, erinnert sie, was es bedeutet und in welcher Art und Weise man das Abendmahl würdig halten soll. Er spricht sogar davon, dass die Fahrlässigkeit, wie sie gegeneinander oder miteinander umgehen, dass das sogar dafür führt, dass Menschen sterben. In dem Fall war es kein Coronavirus, sondern es war der Zustand, dass Leute krank, schwach waren und teilweise verhungert sind. Man hat sich um sie nicht gekümmert. Sie haben sich getroffen, die Reichen haben sich getroffen, haben ein Festmahl gehalten, haben sich vollgefressen, haben dann das Abendmahl des Herrn gefeiert und die anderen sind einfach zu kurz gekommen. Und das ist die Situation, wo Paulus sagt, das, so geht man miteinander nicht um. Und er bittet sie, würdig das Abendmahl zu nehmen, das heißt zu prüfen, ob ihr Glaube und ihr Verhalten mit dem übereinstimmt, was die Bedeutung ist. Ich lese ab Vers 27. Entschuldigung, ab Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Also wer das Abendmahl isst und trinkt und damit etwas bezeugt, aber gegen die Bedeutung lebt, sagt, der macht sich schuldig. Du bezeugst zwar etwas, lebst aber nicht danach. Und dann sagt er, was passiert, wenn man das tut? Er sagt Folgendes, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wenn er isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, wenn er gegen den Leib Jesu und gegen seine Wahrheit, gegen das Evangelium lebt, aber trotzdem das Abendmahl nimmt und damit ein Zeugnis ablegt, dass er es glaubt, macht er sich schuldig. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler begehen, wie oft begangen wird, dann sagt man, oh, dann esse ich und nehme ich kein Abendmahl. Man verweigert das Zeugnis, um weiterhin in den Sünden zu leben. Und der Weg ist nicht, man isst nicht mehr vom Abendmahl und man nimmt nicht mehr teil am Abendmahl, sondern der Weg ist dahin, man prüft sich selbst und sagt, okay, wo lebe ich nicht entsprechend dem, was ich glaube und was ich bezeuge? Und das muss ich ändern. Nicht das Abendmahl ändern und nicht Teilnahme am Abendmahl, sondern mein Verhalten gegenüber dem Leib Christi muss sich ändern. Das ist, was die Aufforderung ist. Das heißt, wer aber das nicht tut, und das ist wichtig, wer gegen den Glauben, der uns überliefert und vor Augen gemalt worden ist, wer gegen diesen Glauben lebt, zwar sich als Christ bezeichnet, aber gegen diesen Glauben lebt, oder andersrum, wer ein Christ ist, wer ein Kind Gottes ist, aber durch sein Verhalten etwas anderes lebt, sagt die Bibel, er kommt unter das Gericht. Und jetzt ist wichtig, dass wir begreifen, was dieses Gericht ist. Dieses Gericht ist nicht Verlorenheit, sondern dieses Gericht ist Läuterung und Prüfung. Und das sagt er Folgendes, Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Nicht, weil sie falsch Abendmahl genommen haben. So bin ich aufgewachsen, wenn man unwürdig das Abendmahl nimmt, kann man sterben. Kein Wunder, dass dann niemand mehr das Abendmahl nehmen wollte. Es ist verständlich, dass man Angst hatte. Paulus sagt nicht, wer unwürdig das Abendmahl nimmt, der stirbt daran. Wären die Bänke so leer wie heute in der Bibelstunde. Wenn alle hier, so ihr werdet dann die Würdigen. Der Rest wäre absolut unwürdig, das Abendmahl zu nehmen. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, euer Umgang miteinander sorgt dafür, dass Leute sterben. Ihr feiert Abendmahl, ihr feiert den Leib Christi, dass er für uns gekommen ist, sich für uns aufgeopfert hat, damit wir leben. Ihr bezeugt das als Leib Christi, aber lebt unvernünftig so, dass Menschen sterben. Es liegt halt auf der Hand, ist mir egal, solange ich gesund bin, solange ich das habe, ist mir egal, ob jemand sich ansteckt oder nicht. Nur als Beispiel. Ist mir wichtig, ich brauche das, ich muss das. Das ist fahrlässig, das ist im Gegensatz zu dem. Und manche würden sterben, Jetzt sagt Paulus Folgendes, Vers 31, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Das heißt, wenn wir selbst uns prüfen würden und das Wort Gottes hören, der Geist mahnt uns und wir merken, und hier lebe ich nicht dem Glauben entsprechend und wir Buße tun und da umdenken würden, dann werden wir nicht gerichtet werden, kommen wir nicht in Gericht. Aber wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, Vers 32, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt, wenn wir selbst nicht begreifen, wenn wir selbst nicht merken, wo wir gegen das Zeugnis des Evangeliums leben, wenn wir selbst dann nicht Korrektur vornehmen und sagen, dann lasse ich sein, nicht umdenken und Buße tun, dann sagt Paulus, dann macht es Jesus. Dann macht er das. Er macht es, es ist sein Leib. Der hat sie erkauft durch sein teures Blut, sie gehört ihm. Er wird es tun, er wird die Gemeinde sich selbst nicht überlassen und ihrem Leben und der Art und Weise. Wenn wir es nicht tun, er macht es. Und es ist eigentlich eine Chance, wo Paulus sagt, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen, können wir uns prüfen und uns reflektieren und sagen, lebe ich in Übereinstimmung mit dem Evangelium, mit dem Leib Christi, verherrliche ich Jesus, indem ich, wie ich vor ihm lebe und mit dem Leib, mit der Gemeinde lebe, oder eben nicht. Ich kann vor Gott gehen, ins Gebet gehen und sagen, Herr, zeig's mir. Ich bin mir sicher, man muss es nicht mal beten, man weiß es. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist und wir wissen an diesen Punkten. Und aber jetzt, wenn wir da nicht diese Dinge ausräumen und weiterhin leben, wahrscheinlich uns vom Abendmahl fernhalten oder das nicht nehmen, wir kommen unter das Gericht. Jesus wird uns richten, aber nicht in einer Weise, dass wir verurteilt werden. Hier ist nicht die Rede, dass wir verloren gehen. Hier ist nicht die Rede, dass wir mit der Welt dann ins Gericht kommen. Im Gegenteil, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und das ist, was von diesen Dingen redet Petrus im Petrusbrief, wenn er von dem Feuer der Erprobung redet. Er sagt, wundert euch nicht, dass Gott euch läutert. Wundert euch nicht, wenn ihr geprüft werdet. Wundert euch nicht. Das ist etwas, was Jesus tut. Er muss es tun. Sonst würden wir mit der Welt verloren gehen, wenn es nicht tun würde. Aber damit wir nicht verloren gehen, muss er heiligen, muss er reinigen und muss er diese Verfolgungssituation, diese Prüfsituation in unserem Leben lassen. Darum Vers 17, zurück in Petrusbrief, greife ich wieder ein Stück vor. Darum Vers 17 sagt er, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt am Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? So, darum, er sagt, die Zeit ist jetzt da. Das Gericht beginnt am Haus Gottes. Warum? Es läutert die Gemeinde, es läutert den Leib Christi und es offenbart die Echten. Es läutet die dem Evangelium Gottes gehorchen. Denjenigen aber, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen, sagt der Petrus, wie wird es denen dann ergehen? Wie wird es denen ergehen, die nicht dem Evangelium gehorchen? Wenn schon denjenigen, die dem Evangelium gehorchen, Gott das zumutet und das zum Guten uns dient, wie viel mehr wird das aber für die Gericht und Verdammnis sein, die eben nicht das annehmen, die sich nicht drunter stellen und die sich da eben nicht läutern lassen. Von daher, beziehungsweise die nicht echt sind, so, weil ich davon überzeugt bin, dass die Seinen geläutet werden und letztendlich auch als echt offenbar und echt dargestellt werden. Also Vers 12 ist Leiden erwarten. Warum Leiden erwarten? Weil es etwas ist, was notwendig ist. Es braucht es, dass die Gemeinde von der Sünde und von ihrer Unreinheit und von all diesen Dingen, die Gott nicht verherrlichen, dass sie davon geheiligt und gereinigt wird. Das ist das Bild, das für mich ist es so herrlich in der Offenbarung, das zu sehen, wie sich das aufbaut, wie Jesus eben als der vorgestellt wird, der selbst durch das Feuer die Gemeinde reinigt, wie dann die Gerichte über diese Welt ergeht. Und wie in den Gerichten dieser Welt, die Gemeinde aber geheiligt und gereinigt und als tadellos letztendlich auch bis ans Ende dargestellt wird. Das ist das Bild, das dahinter steht. Es gab einen Pastor, der hat in Russland einen Dienst getan, das war kurz vor dem Mauerfall. Das war noch etwas schwierigere Situation, meine Eltern können da, mein Vater und meine Mutter da Geschichten erzählen, wie das war, wie man Gemeinde unter dem Kommunismus leben musste und was das für Entbehrungen und Verfolgung. Als Kind habe ich es ein bisschen miterlebt, wenn mein Vater dann ein versucht hat zu evangelisieren und einen Jesusfilm gezeigt hat, musste alles abgedunkelt werden, die Fenster, man durfte nicht sehen, dass da ein Fernseher läuft und geschweige dann ein Jesusfilm läuft und so weiter und so fort. Das war alles andere als einfach. Sie haben eine Gemeinde gebaut, da war ich ganz klein und als sie fertig waren, haben sie einfach das Gemeindehaus abgenommen und daraus etwas anderes gemacht. Das waren halt die Umstände. Mittlerweile haben sie es wieder zurückbekommen, aber es ist alles andere als einfach. Und als dieser Prediger dort gedient hat und mit einem Pastor sprach, Da ging es eben auch um Leid und er fragte, wie sie in und durch dieses Leid, wie sie es schaffen zu bestehen und Gemeinde zu sein und zu bauen und nicht entmutigt zu werden. Und dieser Pastor erwiderte und er sagte, wir verstehen, dass durch Leiden wir geläutet werden und geheiligt werden. Das sagt das Wort Gottes. Und er sagte, ich verstehe nicht, wie ihr ohne Leid Glauben leben könnt. Also für mich stellt sich daran, wie könnt ihr in eurer Welt ohne Leid, wie könnt ihr eigentlich geheiligt und gereinigt werden? Für ihn stellt sich diese Frage, wie funktioniert das, wie macht ihr das? Der Prediger sorgte sich um die im Leiden, sagt, wie könnt ihr bestehen und wie könnt ihr dann durchhalten? Und er sagte, wie könnt ihr durchhalten? Das ist ein Grundverständnis, wie man mit Leid umgeht und was das Leid auch macht. Und darum hat das auch eine Auswirkung, wie man auch Leid annimmt, mit Freude oder eben nicht mit Freude. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, Verse 13 bis 14. Also nach dem Leiden, mit Leiden rechnen, weil sie müssen kommen, kommt sie in Leiden sich freuen. Vers 13, ich lese nochmal vor, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit auch euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet. Glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Diese zwei Verse sagen, richten uns auf, in Leiden sich freuen. Wie gehen wir mit Leid um? Wir rechnen damit. Wie gehen wir mit Leid um? Wir freuen uns in Leiden. Über diese Thematik, auch da schon versucht euch das deutlich zu machen, dass hier es nicht darum geht, in Leiden zu heucheln und zu grinsen und sagen, oh, Leid ist voll schön. Es ist nicht, dass wir, die Bibel sagt nicht, Leiden ist schön. Und wenn jemand leidet, dann muss er sich freuen und glücklich sein und jubeln und lachen und ausgelassen sein. Wir wissen, Leid, da weinen wir. Mit Leid hat man Schmerzen. Die Bibel fordert uns nicht auf, in Leiden Glücklichkeit vorzuheucheln. Und sagt, oh, das ist so schön, ich fühle mich so toll, ich fühle mich so gut, das macht so Spaß. Das ist nicht das Prinzip oder der Gedanke, in Leiden sich freuen. Man freut sich nicht wegen den Leiden, sondern man freut sich, was Leiden hervorbringt und was Leiden bedeutet, was mit Leiden hervorkommt. Also was Leiden, was hinter den Verheißungen steht, welche Verheißung Leiden mit sich bringt. Schaut mal, was Petrus hier sagt, was ist der Grund, warum man sich in Leiden wirklich freuen kann? Und der erste Grund ist, er sagt, weil damit ihr euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Leiden offenbaren, oder der Grund, warum man sich in Leiden freut, weil man weiß, dass später in Leiden und durch die Leiden uns die Offenbarung der Herrlichkeit sein wird. Das heißt, wer mit Christus und in Christus leidet, wird auch mit ihm auch dann in seiner Verherrlichung und Herrlichkeit Anteil haben. Wer einen Anteil der Leiden hat, Jesu, der wird auch Anteil an dem Sieg und an der Herrlichkeit Jesu haben. Das ist der Grund, warum man sich in Leiden freut. Man freut sich, wenn man begreift, ich habe Anteil an Christus. Und alles, was Christus ist, habe ich auch. So, hat Christus gelitten, habe ich auch geleiden. Ist Christus verherrlicht und dann werde ich das auch. Das heißt, die Perspektive ist, die Freude in Leiden ist, das Ziel anzuschauen, was Leiden hervorbringt. Und diese Perspektive, die bringt Freude, weil ich weiß, wenn ich durch Leiden hindurchgehe und Leiden mich heiligen und reinigen werden und letztendlich vor Gott darstellen, ohne Runzeln, ohne Fehler, ohne Tadel, dann nehme ich das mit Freuden an, weil ich weiß, was es bei mir bewirkt. Und nicht, weil ich Leiden toll finde und weil ich wie nennt man die Schmerz mögen? Ich will, keine Ahnung, wie der Ausdruck ist. Es ist nicht die Freude am Schmerz und die Freude an Leiden, sondern die Freude am Ergebnis, die Freude an das, was es hervorbringt. Jesus geht sogar so weit, und dass ich das gelesen habe, in der Seligpreisungen, Er spricht da immer wieder, glückselig sind die, glückselig sind die. Unter anderem die Weinenden, sagt er auch, glückselig die. Und die Glückseligkeit und die Freude darin ist ja immer in dem, was sie bekommen werden. Was werden sie bekommen? Die Trauenden, die Weinenden, die armen Geist sind, die Leidenden. Die Glückseligkeit ist das Versprechen, was sie letztendlich am Ende bekommen. Und im Lukas-Evangelium ist es echt herrlich. Ich lese euch das vor. Lukas Kapitel 6. Lukas Evangelium Kapitel 6. Das ist die Parallele zu Matthäus Kapitel 5, die Seligpreisungen. Da spricht Jesus Kapitel 6, Vers 22. Schaut mal. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Also bezeichnet eine Form der Leidenssituation, eine Form der Schmähung, eine Form der Versuchung, der Prüfung. Und jetzt Vers 23. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, Jesus sagt nicht nur, freut euch oder seid glückselig, sondern er sagt, hüpft, also vor Freude hüpfen. Vor Freude hüpfen. Am Seminar, am Kreuzlichtseminar kam mein Bruder rein und hat auch eine große Konferenz jetzt, wird wahrscheinlich auch absagen, Riesenkosten, Medizinkonferenz. Eine Riesenkosten auf ihn, allein was vom Hotel erwartet wird. Also eigentlich keine schöne Situation. Und er steht so fröhlich und so dankbar. Und dann sage ich, aber schön zu sehen, wie du in so einer schwierigen Situation trotzdem so sich freuen kannst oder so glücklich bist. Und dann sagt er zu mir so wirklich, ja, ich habe den Herrn. Und was er macht, er hüpft. Also das, genau das Bild. Er steht da und das ist ein Professor, Doktor, und steht da und hüpft da vor mir rum und sagt, er vertraut Jesus. Und das ist für mich genau dieses Bild. Die Situation ist nicht einfacher und die Kosten sind immer noch die gleichen, aber er hat Jesus, er vertraut ihm und er freut sich und hüpfte sogar. Also das war ein Ausdruck seiner inneren Freude nach außen. Er konnte nicht anders als da zu hüpfen. Das sah zwar da komisch aus, aber für mich war das ein Zeugnis seiner inneren Freude. Er musste ihr einfach diesen so in gewisser Weise Ausdruck verleihen. So Jesus sagt, freut euch in Leiden. Nicht der Leiden wegen, sondern es gibt eine Glückseligkeit im Leid. Eine Glückseligkeit, weil man weiß, woher es kommt, weil man weiß, was es bewirkt und weil man weiß, was man dann bekommt. Es gibt eine Glückseligkeit. Und es ist sogar so, dass wenn wir, und das gucken wir uns gleich an, wenn wir im Namen Jesu und für das Evangelium leiden und wegen dem Evangelium leiden, dann gibt es es ist ein Vorrecht. Weil es offenbart uns, dass wir, auch wenn es noch einiges an Schlacke an uns gibt, dass wir letztendlich echt sind. Petrus sagt, der Grund, warum wir leiden, oder wenn wir leiden und warum wir uns freuen können, er gibt zwei Kennzeichen. Das eine sagt er, der Grund, wir haben eine Hoffnung, wir erwarten nämlich die Herrlichkeit Jesu. Wir werden darin, in seiner Offenbarung, werden wir mitjubeln. Wir werden da nicht weinen wie die Nationen, wir werden nicht schreien und in Panik verfallen, sondern wir werden uns freuen, dass er kommt, wenn er kommt. Das wird eine Freude auslösen. Das zweite ist, er sagt, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Es verspricht nicht nur, dass er durch seinen Geist bei uns sein wird und uns helfen wird. Also es ist nicht nur ein Zuspruch der Kraft, auch das, sondern es ist ein Kennzeichen, weil der Geist auf euch ist, darum widerfährt euch das. Sondern das ist ein Kennzeichen, dass wir echt sind. Und darum ist die Freude, wenn ich für den Namen und um das Evangeliums willen leide, dann kann ich mich darüber freuen, weil dann werde ich für würdig erachtet, von Jesus für ihn zu leiden. Das ist eine Haltung, das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg, es ist eine Gnade letztendlich. Petrus hat das auch immer wieder gesagt, es ist Gnade bei Gott, dass wir für ihn leiden. Darf ich euch kurz daran erinnern, Philipper 1, 23, dass Paulus da der Gemeinde schreibt, das ist ja ein Freudesbrief, der voller Freude ist, durch die Freude atmet, und obwohl er ihn aus dem Gefängnis schreibt. Und dann in Vers 1, Kapitel 1, Vers 29 schreibt er, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist ein Geschenk. Wir müssen uns das wirklich bewusst werden. Für Jesus leiden ist ein Geschenk, weil Jesus uns für wert erachtet hat, Anteil an ihm zu haben und somit Anteil an seinem Leib und Anteil an seinen Leiden zu haben. Anteil an diesem ganzen Erlösungswerk Anteil zu haben. Es ist ein Vorrecht. In dieser Weise haben die Apostel das auch angenommen. Apostelgeschichte Kapitel 5. Dieser Text beeindruckte mich schon sehr, sehr früh als junger Christ und ich fragte mich, wie geht das? Wie kann man das nur so machen? Mittlerweile komme ich mehr und mehr hinter dieses Geheimnis. Petrus und Johannes wurden vom Hohen Rat ihnen verboten, vom Evangelium Zeugnis zu geben. Sie hatten es trotzdem getan. Dann wurden sie wieder gefangen genommen und wurden dann bestraft in Kapitel 5, Vers 40. Und als die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Sie waren gerade ausgepeitscht worden, wahrscheinlich 40 minus 1, das ist die Strafe nach dem Gesetz. Extremes Auspeitschen bis aufreißen der Haut, aber Sie freuten sich nicht über die Strafe, sie freuten sich nicht über die Prügel oder sie sagten, oh, das hat uns gut getan, hat uns wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und was weiß ich. Sie freuten sich nicht über den Schmerz, sie waren voller Freude, in dem Leid, im Schmerz waren sie voller Freude. Warum? Weil sie für würdig gefunden worden waren, für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Ich denke, von dieser Freude redet hier Petrus. Er sagt, freut euch, warum? Insoweit, und das ist jetzt es ist ein Schlüssel und das ist sehr wichtig, auch wenn es gleich vorbei ist, will ich das jetzt die Aufmerksamkeit euch darauf lenken. Er sagt, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig geworden seid. Das heißt, es gibt nur eine begründete Hoffnung oder es gibt nur dann gibt es, kann man sich freuen. Man kann leiden und viel Leid erfahren, aber wenn man nicht in der Leiden des Christus teilhafte ich es, dann gibt es keinen Grund zur Freude. Petrus sagt, insoweit ihr der Leiden der Christus teilhaftig seid. Das heißt, darum wird auch später entfalten, sagt, wenn wir leiden und nicht, weil wir teilhaftig der Leiden des Christus sind, sondern weil wir Leiden selbst verschulden, zum Beispiel als Mörder oder als Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Das heißt, wenn wir Leid selbst verursachen, das eben nicht in Übereinstimmung mit dem Evangelium und mit der Übereinstimmung des Christus und mit der Übereinstimmung des Prinzipien des Reiches Gottes ist. Und wenn wir nicht wegen diesen Dingen leiden, dann brauchen wir uns auch nicht zu freuen. Es gibt da keinen Grund zur Freude. Es gibt nur einen Grund zur Freude, wenn insoweit, wir können sagen, nur dann, wenn wir der Leiden des Christus teilhaftig sind. Deswegen muss man sich die Frage stellen, was bedeutet der Leiden des Christus teilhaftig zu sein? Welcher Leiden sind wir teilhaftig? Welche Leiden oder in welche Leiden gibt es eine Berechtigung zur Freude? Wann kann man sich wirklich freuen? Welche Leiden bringen uns genau das, nämlich Läuterung, Heiligung und letztendlich auch Vollendung und Verherrlichung? Welche Leiden sind diese Leiden des Christus? Auf diese Frage, wir werden am nächsten Mal ab hier wieder weitermachen und uns darüber Gedanken machen, müssen die Frage klären, redet Petrus, dass wir die gleichen Leiden ertragen müssen wie Christus? Inwieweit hat Christus gelitten? Müssen wir in dieser Art und Weise leiden, wie Christus gelitten hat? Geht es hier um die Leiden der Erlösung? Wir können doch nicht für unsere Erlösung leiden. Das ist wichtig, dass wir da Klarheit haben, von welchen Leiden spricht Petrus. Die Leiden des Christus, das heißt die Leiden, die Jesus für uns auf sich nahm, damit wir geheilt werden, damit wir gerettet werden, die in Jesaja 53 beschrieben werden, die können wir nicht, das kann nur er tun. Von welchen Leiden redet er, die wir annehmen und in denen wir sich freuen und in denen wir auch Jesus Christus verherrlichen? Also es ist wichtig, dass wir begreifen, dass wir genau prüfen und genau uns anschauen, was es bedeutet. Wir sollen uns freuen, insoweit wir den Leiden des Christus teilhaftig werden. So, darum kommt dann noch ein Punkt, wo wir Leiden verstehen müssen. Wir müssen Leiden genau prüfen und auch unsere Leiden prüfen und sagen, sind es Leiden der Teilhaftigkeit an Christus oder sind Leiden wegen mir, weil ich selbst schuld bin, weil ich selbst Leiden verursache? Und an diesem Punkt, denke ich, brauchen wir wirklich Klarheit. Denn viele Leiden legen wir uns selbst auf und klagen dann nicht nur Gott an und sagen, warum, und klagen die anderen an und begreifen nicht, dass darin keine Glückseligkeit liegt, darin keine Freude liegt. Also nächstes Mal in der nächsten Bibelstunde, wahrscheinlich in der gleichen Art und Weise noch einmal, aber wir werden da uns die Verse 13, 14 nochmal genauer anschauen. Also was bedeutet in Leiden sich freuen? Wo liegt die Freude? Und dann werden wir uns anschauen, was das Leiden verstehen ist. Und dann komme ich zu diesem heißen Thema. Da würde ich gerne mich vor allem mit der Nazizeit uns kurz beschäftigen, mit Dietrich Bonhoeffer uns beschäftigen, weil ich meine, das ist ein gutes Beispiel, das zu prüfen. Welche Leiden Jesus verherrlichen, welche Leiden Jesus nicht verherrlichen. Zum Abschluss möchte ich beten, danke für all die, die auf diese Art und Weise bei der Bibelstunde dabei waren. Danke für euch, die hier vor Ort mir geholfen habt, doch ein Gesicht vor Augen zu haben. Es ist nicht so einfach, wie ich dachte, aber ich möchte Jesus Danke sagen. Für die Gelegenheit, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit dein Wort haben, uns ausrichten können, Jesus, ich bitte dich, gebrauche es, dass in aller Schwachheit gelehrt und gepredigt ist, trotzdem zu Ermutigung und Ausrichtung, Herr, dass wir uns wirklich uns dir anbefehlen, dem treuen Schöpfer, Herr, wir gehören dir. Und dass auch diese Zeit, in der wir jetzt leben, die sehr turbulent ist und die uns sehr, sehr herausfordert, nicht nur persönlich, auch als Gemeinde, dass wir in dieser Zeit fester werden, dass diese Zeit dazu beiträgt, dass unser Glaube gefestigt wird, dass das, was an Schlacke ist, was an Unreinheit ist, dass das abgetan werden kann, Herr, dass du uns heiligst und uns reinigst, damit wir mit wirklicher Freude und Jubel dich erwarten bei deiner Ankunft. Danke dafür, dass wir dich haben. Jesus, in deinem Namen will ich uns dir anbefehlen und deiner Gnade. Amen.